Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzwinger herzlich willkommen. Unter anderem Schulen und der Einzelhandel müssen schließen. Ab Mitte der kommenden Woche wird es ruhiger auf Deutschlands Straßen und Einkaufsmeilen. Und das ist ja auch Zweck dieser Maßnahmen. Kontakte herunterfahren. Was Bund und Länder heute vereinbart haben und wie die Reaktionen darauf ausfallen, das hören Sie hier gleich ausführlich. Ein No-Deal-Brexit oder gibt es doch noch ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem ehemaligen Mitglied Großbritannien? Die Zeit wird knapp, aber die Verhandlungen über ein Post-Brexit-Abkommen, die sollen eben weitergehen. Dazu mehr aus London. Bei erneuten Protesten gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko sind in der Hauptstadt Minsk wieder Dutzende Demonstranten festgenommen worden. Wie Oppositionsführerin Tichanowskaja vom Ausland aus ihre Landsleute unterstützt, erfahren Sie. Zum Ausklang Aktuelles vom Sport und im Anschluss blicken wir auf die arabischen Aufstände. Die Selbstverbrennung von Mohamed Bouazizi in Tunesien, die liegt 10 Jahre zurück. In gleich mehreren arabischen Ländern kam es dann in der Folge zu Massenprotesten. Und das wird dann Thema sein in unserem Hintergrund ab 7:20. Ja, vieles wird geschlossen. Kontakte sollen möglichst vermieden werden. Deutschland vor einem harten Lockdown. Bund und Länder haben auf ihrer Videokonferenz heute beschlossen, dass ab kommendem Mittwoch nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf geöffnet werden sollen und dürfen. Das hat wirtschaftliche Folgen, klar, die der Bund mit mehr als 11 Milliarden Euro pro Monat auch abfedern will. Geld, das betroffenen Unternehmen zufließen soll. Der Einzelhandel, der nach den neuen Regeln von Mittwoch an weitgehend ja, wie gesagt, schließen muss, der reagierte prompt. Das Geld werde nicht reichen, war die Antwort. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio hat weitere Reaktionen gesammelt und er erklärt es auch noch einmal genauer, was ab Mitte der Woche dann kommende Woche gelten wird. Die Einigung kam an diesem Mittag ja recht schnell zustande.
Bund und Länder hatten vorgearbeitet. An diesem Sonntagvormittag deshalb keine Mammutsitzung, sondern 60 Minuten Feinabstimmung. Die Botschaft danach: Die Welle ist nicht gestoppt, die Zahlen steigen sogar wieder.
Das bedeutet, dass wir auch sehr viele Tote zu beklagen haben. Und wir wissen, dass auch das Gesundheitssystem schon sehr stark belastet ist. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf.
So Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder bilanziert sogar:
Corona ist außer Kontrolle geraten.
Von Mittwoch bis zum 10. Januar soll die Bevölkerung ihre Kontakte nun massiv reduzieren. Der Einzelhandel muss deshalb bundesweit schließen. Ausnahmen gibt es für Lebensmittel und den täglichen Bedarf, zum Beispiel Apotheken, Tankstellen, Drogerien oder Tierbedarf. Auch Friseursalons müssen schließen. Bundesweit einheitlich auch die privaten Kontaktregeln. Es bleibt bei maximal 5 Personen aus 2 Haushalten. Die Ausnahmen über die Weihnachtstage: Ein Hausstand darf 4 weitere Personen plus Kinder empfangen, allerdings muss es sich um unmittelbare Verwandte handeln. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller appelliert einmal mehr an die Eigenverantwortung der Bürger.
Ja, es sind Dinge natürlich auch weiterhin möglich. Es sind Dinge im Zusammenhang mit Weihnachten und Silvester möglich. Aber man muss auch nicht alles machen, was möglich ist, sondern man muss sich jetzt auch selbst prüfen.
Auch in Kitas und Schulen sollen die Kontakte ab Mittwoch deutlich eingeschränkt werden. Hier haben die Länder aber Spielraum, ob sie Schulen schließen oder Digitalunterricht anbieten. Zudem können sie die Notbetreuung flexibel auslegen. Bayern zum Beispiel schließt Schulen und Kitas komplett. Mecklenburg-Vorpommern wiederum empfiehlt zwar, Kinder zu Hause zu lassen. Kitas und Schulen bis zur 6. Klasse bleiben aber dennoch offen, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.
Die Eltern, die diese Betreuung nicht organisieren können, weil sie zum Beispiel arbeiten müssen, können weiter die Kita nutzen. Es geht diesmal nicht darum, wer ist in welchem Berufszweig, sondern es gilt grundsätzlich für Eltern, die die Betreuung nicht ermöglichen können.
An Silvester bleibt es bei den 5er-Kontaktbeschränkungen. Auf den Straßen wird es bundesweit ein Versammlungsverbot geben. Privates Feuerwerk daheim bleibt erlaubt, allerdings gibt es in diesem Jahr ein Pyrotechnik-Verkaufsverbot. Eine weitere Maßnahme: In Alten- und Pflegeheimen soll das Personal nun mindestens 2-mal wöchentlich getestet werden. Liegt der Inzidenzwert bei über 200, dürfen Heimbesucher nur noch mit negativen Corona-Test eingelassen werden. Ausgangsbeschränkungen in solchen Hochrisikogebieten werden vorgeschlagen, sind aber nicht verpflichtend. Die Reaktionen fallen gemischt aus. So bilanziert FDP-Chef Christian Lindner:
Diese Notbremse ist angesichts der Entwicklung der Pandemie nachvollziehbar. Die Notbremse ersetzt aber nicht eine dauerhaft durchhaltbare Strategie.
Und Grünen Co-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert:
Erstens, dass für Kita und Schulen schnell digital aufgerüstet wird. Zweitens, dass es eine unkomplizierte, unbürokratische Notbetreuung für alle Menschen gibt, die das nötig haben. Des Weiteren erwarte ich von der Bundesregierung, dass bei den Wirtschaftshilfen nicht geknapst wird.
Dass geknapst wird, kritisiert der Einzelhandel. Der hätte sich wie die Gastronomie im Dezember eine 75-prozentige Umsatzerstattung gewünscht. Stattdessen erhalten Händler die sogenannte Überbrückungshilfe 3. Diese sieht Fixkostenerstattungen von bis zu 90% vor, maximal 500.000 Euro monatlich. So sagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands HDE, unserem Hauptstadtstudio.
Die Überbrückungshilfe 3 selber ist nicht nur in der Höhe gedeckelt, sondern halt auch in den Zugangsvoraussetzungen. Und das wird dazu führen, dass gerade auch große Modehäuser und Filialunternehmen hier völlig leer ausgehen werden. Diese Wirtschaftshilfen werden nicht ankommen.
Zustimmung für die Schließungen kommt dagegen von den Ärzteverbänden. Der Hartmann-Bund erklärte, es sei eine rote Linie erreicht, der Lockdown deshalb alternativlos. Wie es mit dem Lockdown weitergeht, soll am 5. Januar entschieden werden.
Johannes Kuhn über die Reaktionen auf die Maßnahmen, die dann also ab kommendem Mittwoch in Deutschland ergriffen werden sollen. Wir schauen nach Sachsen. Die Landesregierung hat dort lange versucht, einen neuerlichen harten Lockdown zu verhindern. Aber alle bisherigen Maßnahmen reichten eben doch nicht aus. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter mit 349 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen. Hat Sachsen laut RKI Stand heute den bei weitem höchsten Wert im Bundesdurchschnitt. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz beschreibt die Lage.
In Sachsen grassiert das Coronavirus ungebrochen weiter. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI am Sonntag über 2000 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Besonders betroffen sind weiterhin die Landkreise Görlitz und Bautzen sowie der Erzgebirgskreis. Die 7-Tage-Inzidenz stieg hier auf über 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Erzgebirgskreis war laut Aussage des Landrats in der vergangenen Woche jeder zweite Corona-Test positiv. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen haben dort offenbar nicht gewirkt. Der Landrat führt das unter anderem darauf zurück, dass Infizierte möglicherweise bewusst Kontaktpersonen verschweigen, um sie vor der Quarantäne zu bewahren.
Man schwindelt. Im vollen Bewusstsein oder wahrscheinlich nicht einmal in dem Bewusstsein, dass man damit genau diese Entwicklung, die wir haben, auch in den Fallzahlen weiter vorantreibt.
Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen warnen die Krankenhäuser immer lauter vor einer drohenden Überlastung. Die macht sich mancherorts auch schon bemerkbar. Das zeigt etwa der Bericht eines Rettungssanitäters aus dem Landkreis Bautzen. Er musste am Samstag eine Covid-19-Patientin mit Atemnot über eine Stunde lang in einen benachbarten Landkreis bringen, weil alle Krankenhäuser im Umkreis keine Kapazitäten mehr frei hatten. Solche Berichte häufen sich inzwischen. Mehrere Krankenhäuser haben zwischenzeitlich Aufnahmestopps verhängt. Noch aber sei die Notfallversorgung in Sachsen insgesamt gesichert, sagte am Freitag Christoph Josten, der medizinische Leiter des Universitätsklinikums in Leipzig.
Sollte es aber so weitergehen mit dem exponentiellen Anstieg der Kranken, dann werden wir in diesem Bereich kommen, wir uns eine ethische Fragestellung erlauben müssen oder auch eine gewisse Triagierung.
Das bedeutet, Krankenhäuser müssten entscheiden, welche Patienten überhaupt noch intensivmedizinisch behandelt werden können. Betten stehen zwar zur Verfügung, doch wegen Corona-Ausbrüchen unter dem medizinischen Personal fehlt es an Pflegekräften für die aufwendige Betreuung von Beatmungspatienten. Einige Krankenhäuser wie in Oschatz oder Bautzen erwägen inzwischen, mit Covid-19 infiziertes Pflegepersonal weiterarbeiten zu lassen, wenn die Betroffenen keine Symptome haben. Sie sollen dann abgeschottet arbeiten und sich nur um Covid-Positive kümmern.
Wir tun alles, was wir können, aber wir können nicht mehr lange durchhalten, wenn dieser Anstieg an Patienten ist. Und wir haben das Plateau nicht erreicht. Wenn ich Ihnen die Statistiken zeige, geht es noch weiter steil nach oben. Das heißt, wir rechnen mit der hohen Belastung der Krankenhäuser erst in 10 bis 14 Tagen.
In etwa so lange dauert es, bis bei schweren Verläufen Patienten auf der Intensivstation versorgt werden müssen. Damit es möglichst wenige Neuansteckungen mehr gibt, gilt ab morgen in Sachsen ein strenger Lockdown. Die eigene Wohnung darf man nur noch mit triftigem Grund verlassen, vor allem zum Arbeiten. Zum Einkaufen oder Sport treiben darf man sich maximal 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr gilt eine Ausgangssperre mit noch strengeren Ausnahmen. Schulen, Kitas und Geschäfte bleiben ab Montag größtenteils geschlossen. Die Regierung sei zu diesem Schritt gezwungen gewesen, so Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich.
Ein Abbremsen der Pandemie hat nicht funktioniert. Wir müssen nun jedoch den rasenden Zug der Infektion endlich stoppen. Nur so können wir in absehbarer Zeit die Maßnahmen wieder lockern, unseren Alltag wieder aufnehmen und unsere Wirtschaft endlich wieder hochfahren.
Die Polizei scheint die Corona-Regelungen derweil stärker durchzusetzen. In Dresden verhinderte sie am Samstag eine verbotene Querdenken-Demonstration. In mehreren sächsischen Städten wurden private Feiern aufgelöst und Bußgelder wegen Verstoß gegen die Maskenpflicht verteilt.
Sachsen also zieht die Notbremse schon früher. Ab morgen schon wird das öffentliche Leben wieder komplett heruntergefahren. Unser Dresden-Korrespondent Alexander Moritz berichtete über die Lage im Freistaat. Ist dann das nun also wirklich die letzte Frist für die Verhandlungen um ein Post-Brexit-Abkommen? Und wird es nun also doch noch einen Deal geben können? Heute sollte ja eigentlich der Tag der Entscheidung sein, aber nun wurde doch wieder eine neue Frist gesetzt. Die Gespräche über einen Brexit-Handelspakt Großbritanniens mit der Europäischen Union werden also noch einmal fortgesetzt. Darauf haben sich die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson bei ihrem Telefonat heute geeinigt. Christine Heuer verfolgt die Verhandlungen von London aus.
Nun also noch eine Extrameile. Trotz aller Erschöpfung nach mehr als einem Jahr zäher Verhandlungen setzen Großbritannien und die EU ihre Brexit-Gespräche noch einmal fort. Diesmal gibt es keine Deadline. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach ihrem jüngsten Telefonat mit Britanniens Premier Boris Johnson.
We both think that it is responsible at this point in time to go the extra mile.
Wir glauben beide, dass es beim jetzigen Stand verantwortlich ist, sich nochmal richtig ins Zeug zu legen. Wir haben unsere Unterhändler beauftragt, die Gespräche fortzusetzen und herauszufinden, ob eine Einigung erreicht werden kann, auch noch in dieser späten Phase.
Even at this late stage.
In London ließ Boris Johnson eine gleichlautende Erklärung verbreiten. Dann berief er sein Kabinett ein, nur um gleich darauf wieder Wasser in den Wein zu schütten. Der wahrscheinlichste Ausgang der Sache sei, dass man sich auf den No-Deal vorbereiten müsse, sagte der Premierminister vor Journalisten.
We're still very far apart on some key things.
Wir liegen in Schlüsselfragen immer noch sehr weit auseinander. Aber wo Leben ist, ist Hoffnung. Wir sprechen weiter und schauen, was wir tun können. Großbritannien wird sicher nicht den Verhandlungstisch verlassen. Während beide Seiten sich auf die Extrameile machen, macht die britische Marine mobil. Zum Jahresende sollen 4 ihrer Schiffe im Ärmelkanal liegen, um französische Fischer am Fischen in fremden Fischgründen zu hindern, den britischen nämlich. Die Maßnahme folgt dem No-Deal-Szenario, das in Großbritannien die einen erschreckt, andere aber sehr erfreut. Allen voran die Brexit-Hardliner in Johnsons eigener Partei, die damit drohen, ihn zu stürzen, wenn er Kompromisse mit Brüssel eingeht. In Wahrheit gehe es Johnson nur darum, seine Haut zu retten, sagt Labour-Mann Ed Miliband. Alles andere sei nur vorgeschoben und deshalb so auffallend unlogisch. Was die Regierung sagt, ist, wir nehmen den No-Deal in Kauf, das würde Zölle auf alles bedeuten. Wegen theoretischer Drohungen für die Zukunft, dass es vielleicht irgendwann einmal Zölle auf einige Waren geben kann. Das hat weder Hand noch Fuß. Das ist so, als würde man sagen, mein Dach könnte in 5 Jahren undicht werden, also lasst uns das Haus jetzt abreißen.
That makes no sense at all. That's like saying, I'm worried that my roof is going to leak in 5 years time, so let's bulldoze the house now.
Die rechte Boulevardpresse bläst derweil zum Halali auf die EU und die deutsche Kanzlerin. Merkel will, dass Großbritannien über Glasscherben kriecht, titelte die Sunday Mail. In Anführungszeichen, als handele es sich um ein Zitat. Ist es auch, aber nicht, wie man annehmen muss, aus EU-Kreisen, sondern aus britischen. Keine Geschichte also eigentlich, aber geeignet, um die Briten gegen Europa aufzustacheln und so hinter Boris Johnson zu versammeln. In schwierigen Zeiten, denn die kommen auf das Königreich zu. Ohne Deal werden manche Medikamente knapp, frisches Obst und Gemüse ebenfalls. Schon jetzt stauen sich Lkw und Schiffe, Container können nicht entladen werden. Honda hat die Produktion auf der Insel eingestellt, weil Fertigungsteile nicht ankommen. Das gleiche gilt für Kinderspielzeug und das kurz vor Weihnachten. Großbritanniens Industrie mahnt, ein Deal sei unverzichtbar und klagt, die Regierung sei nicht vorbereitet auf den Brexit-Vollzug. Sie sage nicht, worauf genau sich die Wirtschaft einstellen muss. Den Premierminister scheint das zu überraschen. Er hat aber einen Rat für Unternehmen und Lieferanten. Schaut einfach auf der Website der Regierung im Internet nach.
Anybody who needs to know what to do, get onto gov.uk/transition, see what needs to be done.
Ja, der Brexit am Ende mit oder ohne Deal. Christine Heuer über den Stand dieser zähen Verhandlungen. Dieser Fall sorgte auch in Deutschland für viele Schlagzeilen und Verwerfungen zwischen Moskau und Berlin, nämlich die Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny, der nach seinem Zusammenbruch in einem Flieger in Deutschland später behandelt worden ist. Nach Angaben von 3 europäischen Laboren, deren Ergebnisse auch von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen bestätigt worden ist, wurde Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Nun gibt es einen Bericht, wonach dieser Anschlag nicht der einzige auf den Oppositionellen war. Imke Köhler hat das gelesen.
Die Sunday Times beruft sich auf Quellen westlicher Geheimdienste. Von ihnen will sie erfahren haben, dass ein 2. Mordanschlag auf Alexei Nawalny verübt wurde, nachdem der 1. fehlgeschlagen war. Der Kreml-Kritiker Nawalny war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Kurz bevor er bewusstlos wurde, soll er noch gesagt haben: Ich sterbe, ich bin vergiftet worden. Nach einer Notlandung in Omsk konnten Ärzte aber sein Leben retten. Der Sunday Times zufolge rasten die mit dem Mord beauftragten Agenten ihrerseits aber auch ins Krankenhaus, um Nawalny, der im Koma lag, ein 2. Mal zu vergiften. Allerdings schlug auch dieser Versuch fehl. Der Vorgang zeige, so die Sunday Times, wie sehr der Kreml das Mittel des politischen Mordes einsetze, um Kritiker einzuschüchtern. Nawalny konnte schließlich nach Deutschland ausgeflogen und in der Berliner Charité behandelt werden. Nach Angaben von 3 europäischen Laboren ist der Kreml-Kritiker mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden, der zur Nowitschok-Gruppe gehört. Die EU vermutet die russische Regierung hinter dem Anschlag. Präsident Putin sieht keine Grundlage für strafrechtliche Ermittlungen im Fall Nawalny.
Die Informationen von Imke Köhler. Seit Wochen lassen sich die Demonstranten in Belarus nicht davon abhalten, bei ihren Märschen den Rücktritt von Amtsinhaber Lukaschenko zu fordern. Seine Wiederwahl Anfang August ist in den Augen der Opposition nur durch Betrug zustande gekommen. Für die Opposition ist die Bürgerrechtlerin Tichanowskaja die wahre Siegerin. Tichanowskaja ist ja ins Ausland geflohen nach diesen Wahlen. Sabine Adler hat sie jetzt getroffen. Die Oppositionsführerin versucht weiter, die Kräfte gegen Lukaschenko zu stützen. Seine Gegner haben es im Land selbst nicht leicht. Auch bei den Protesten heute sind die Sicherheitskräfte wieder massiv gegen die Demonstranten vorgegangen.
Über 70 Festnahmen am heutigen Sonntag meldet die Menschenrechtsgruppe Wjasna 96. Statt eines großen Marsches setzten sich viele kleine Gruppen in Bewegung, allein in Minsk über 120. Eine Taktik, die der Polizei den Einsatz erschweren soll. Politisch steht das Land seit Monaten in einer Sackgasse. Die unermüdlichen Proteste gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl und für eine neue Abstimmung führten bislang nicht zum Rücktritt von Alexander Lukaschenko, der seinerseits auch kein wirksames Mittel gegen die Demonstrationen hat. Das Referendum, das er dem russischen Präsidenten Putin im Sommer in Sotschi als Ausweg aus der Krise versprochen hat, wird nicht kommen, vermutet die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja.
Das Referendum hat er fallen gelassen. Er hat die Taktik geändert. Er hat verstanden, dass sich an einem Referendum niemand beteiligen würde. Also beruft er jetzt die Nationalversammlung ein und ernennt die Leute, die dort vertreten sein sollen. Was soll das werden? Soll er mit seinem Spielzeug spielen? Aber die Meinung der Weißrussen ist das nicht.
Im Interview mit dem Deutschlandfunk bat die 38-Jährige bei ihrem Besuch in Berlin Europa eindringlich um Unterstützung. Die EU sei viel zu langsam bei der Ausweitung von Sanktionen gegen das Regime.
In die Sanktionsliste sollten nicht nur die Leute aus dem Staatsapparat aufgenommen werden, die dort ohnehin schon oft standen. Auf die Liste gehört der Schuldirektor, der bei den Wahlen Fälschungen zugelassen hat, die OMON-Einsatzkräfte, die Polizisten, die die Demonstrationen auseinandergetrieben, Leute geschlagen haben. Das muss auch die niedrigen Ränge betreffen, damit es eine Wirkung hat. Damit jeder von ihnen fürchtet, auf diese Liste zu kommen. Ob Lukaschenko da draufsteht oder nicht, ist egal. Das hat ohnehin nur symbolischen Wert.
2011 hätte es 850 Verhaftungen und 130 Leute auf der Sanktionsliste gegeben. Jetzt seien es über 30.000 Verhaftungen, aber nur 60 Personen. Tichanowskaja, deren Mann eigentlich bei der Präsidentschaftswahl kandidieren sollte und schon seit Mai in Einzelhaft sitzt, bittet die internationale Gemeinschaft zudem um juristische Hilfe bei der Ahndung der Vielzahl von Menschenrechtsverbrechen in ihrem Land.
Wir rufen jedes Land auf, das in seinem Gesetz die universelle Gerichtsbarkeit verankert hat, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall auf der Welt verfolgen kann, fangt jetzt mit Ermittlungen an. Ermittelt Folterverbrechen in Belarus. Es darf keine Straflosigkeit geben. Unsere Einsatzkräfte denken, dass ihnen mit ihren Gesichtsmasken, mit denen sie keiner erkennt, nichts passiert.
Litauen hat ein erstes Ermittlungsverfahren eröffnet, auch weil die Justiz in Belarus trotz der Vielzahl der Foltervorwürfe untätig geblieben ist. Ihr Land sei in den Händen eines terroristischen Regimes, das seine Bürger in Angst und Schrecken halte, sagte die Oppositionelle. Verschärfen könnte sich die Situation noch einmal, wenn die Landesgrenzen geschlossen werden. Das soll ab dem 21. Dezember geschehen. Ausreisen dürfen dann nicht mehr über die Straßengrenzen erfolgen, sondern ausschließlich über Flughäfen. Dass Lukaschenko das Ausreiseverbot als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie angekündigt hat, können seine Landsleute gar nicht verstehen. Wenn überhaupt, würde ein Einreiseverbot Sinn machen, so die Kommentatoren.
Wie weiter in Belarus, Sabine Adler, über die Versuche der Oppositionskandidatin von außen Bewegung in den Konflikt zu bringen. Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Oppositionsführer Guaido hat sich vor knapp 2 Jahren ja zum Interimspräsidenten erklärt. Von zahlreichen Ländern, darunter auch Deutschland, wurde er als legitimer Staatschef anerkannt. Aber gegen den autoritär regierenden Staatschef Maduro kommt er bislang nicht an. Im Gegenteil, vor einer Woche hatten die regierenden Sozialisten in der Nationalversammlung eine Zweidrittelmehrheit errungen und damit die letzte bislang von der Opposition noch dominierte Institution dieses südamerikanischen Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Oppositionsführer Guaido aber gibt sich noch nicht geschlagen. Anne Demmer berichtet darüber.
An der von der Opposition organisierten Volksbefragung in Venezuela haben sich rund 6.400.000 Menschen beteiligt. Mehr als 800.000 im Ausland lebende Venezolaner nahmen laut den Organisatoren teil. In der Befragung konnten sich die Teilnehmer unter anderem für freie und faire Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aussprechen. Allerdings gab es keine unabhängigen Beobachter, die die Volksbefragung begleiteten. Bei der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag hatte das sozialistische Parteienbündnis von Präsident Nicolas Maduro 91% der Sitze erlangt. Ein Teil um den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido hatte zum Boykott aufgerufen. Die EU und die USA erkennen das Ergebnis nicht an. Die Wahlen seien weder frei noch fair gewesen. Mit dem Wahlsieg hat der autoritär regierende Präsident Maduro wieder die Kontrolle über alle staatlichen Institutionen erlangt. Die Wahlbeteiligung war mit 31% sehr niedrig.
Die Volksabstimmung in Venezuela. Anne Demmer informierte darüber. Gut einen Monat ist es nun her, dass die verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan unter russischer Vermittlung einen Waffenstillstand vereinbart haben. Die Kämpfe in der Konfliktregion Bergkarabach wurden damit erst einmal beendet. Das Abkommen hatte allerdings für Armenien bedeutende Gebietsverluste zur Folge. Die Waffenruhe, so stellt sich jetzt raus, ist tatsächlich brüchig. Stefan Lark berichtet darüber. In Bergkarabach hat es eine Schießerei gegeben. Das Verteidigungsministerium von Aserbaidschan spricht insgesamt seit der Waffenruhe von 4 Toten unter ihren Sicherheitskräften.
Die Konfliktregion Bergkarabach kommt trotz des ausgehandelten Waffenstillstands nicht zur Ruhe. Das armenische Verteidigungsministerium beschuldigt Aserbaidschan, 2 Dörfer in dem Gebiet angegriffen zu haben. Die Karabach-Armee werte darauf angemessen Antworten, hieß es. Nähere Details dazu sind bislang nicht bekannt. Vertreter Russlands, das 2000 Friedenssoldaten dorthin entsendet hat, riefen beide Seiten auf, sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten. Bereits am Freitag waren bei einer Schießerei mehrere Soldaten verletzt worden. Die Behörden von Bergkarabach beschuldigten Aserbaidschan, einen ihrer Militärposten angegriffen zu haben. Laut aserbaidschanischen Medien habe es zuvor eine Provokation von Karabach-Soldaten gegeben. Erst in der Nacht zum Samstag hatte Aserbaidschan das Kriegsrecht aufgehoben, nachdem zuvor der, wie es hieß, Sieg über Armenien mit einer großen Militärparade in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gefeiert worden war. Aserbaidschan hatte in dem mehrwöchigen Krieg in Bergkarabach einen Großteil der Gebiete erobert, die es für sich beansprucht und die zuvor armenisch kontrolliert worden waren. In Armenien halten seitdem Proteste gegen Regierungschef Paschinjan an. dem von seinen Gegnern vorgeworfen wird, zu früh kapituliert zu haben.
Die brüchige Waffenruhe in Bergkarabach. Die Informationen waren das von Stefan Lack. Und gleich ist es 6:55. Marina Schweizer ist im Studio und hat Sportberichte. Die Nachricht des Tages war eine Trainerentlassung.
Genau, seit heute Nachmittag ist klar, Lucien Favre und Borussia Dortmund gehen getrennte Wege. Über Gründe und die Situation beim BVB berichtet Anne van Eickels.
Die 1:5 Niederlage gegen Stuttgart war zu viel. Lucien Favre muss gehen. Aus den vergangenen 5 Pflichtspielen holte Dortmund nur einen Sieg. Die BVB-Verantwortlichen trauen dem Trainer den Turnaround nicht mehr zu. Lucien Favre war seit Sommer 2018 Trainer bei Borussia Dortmund. Immer wieder musste der Schweizer beim BVB Rückschläge einstecken, fand aber auch immer wieder zurück aus der Krise. Im Moment rangiert der BVB in der Bundesliga auf Platz 5. Der Rückstand zur Tabellenspitze beträgt 5 Zähler. Zunächst sollen die Co-Trainer die Mannschaft übernehmen und auf das Spiel am Dienstag in Bremen vorbereiten.
Gespielt wird aber natürlich auch heute in der Bundesliga. Leon Bailey hat 2 Tore gemacht für Leverkusen gegen Hoffenheim. Da sind 36 Spielminuten knapp vorbei. Die Tatsache, dass der tabellenletzte Schalke gegen Augsburg zeitweise führte und am Ende einen Punkt holte, die wurde von einem Zusammenprall auf dem Platz heute Nachmittag überschattet. Philipp Eger.
Ein Spiel wie eine Achterbahnfahrt ohne Ausgang, dieses 2:2 und vor allem in der ersten Hälfte natürlich die große Sorge um Schalke-Stürmer Marc Uth, der bewusstlos nach einem Zusammenprall auf den Boden ging, dann behandelt wurde, eine Infusion bekommen hatte, ins Krankenhaus gebracht wurde, aber dann stabil und ansprechbar, das war die wichtigste und beste Nachricht. Und es gab auch die Augsburger Führung zur Pause nach einem Eigentor des Schalkers Suat Serda. In der zweiten Hälfte dann der Schalker Ausgleich Benito Raman, Florian Niederlechner, der Augsburger Stürmer, gelb-rote Karte. Also Augsburg lange in Unterzahl und es schien auch lange so, als ob Schalke tatsächlich dieses Spiel drehen könnte. Buschelab mit dem 2:1 nach einer guten Stunde, aber der FCA in Unterzahl in der Nachspielzeit. Marco Richter per Kopf zum 2:2 Ausgleich und gleichzeitig Endstand in einem Wahnsinnsspiel.
Zum Ende der Skiflug-WM in Planitzer hatte das Team der deutschen Skispringer heute die Chance, noch einen Weltmeistertitel zu holen, wo wie gestern Karl Geiger das gemacht hat. Heute waren die Norweger besser, berichtet Martin Thiel.
Wieder war es knapp, aber diesmal reichte es nicht zu Gold. Die spezielle Taktik von Bundestrainer Stefan Horngacher ging zwar bis zum letzten Sprung auf. Er schickte mit Konstantin Schmid und Pius Paschke die WM-Debütanten als Erste vom Backen. Die beiden lieferten auch mehr als erwartet, flogen 220,5 und 220 Meter und hielten so Kontakt zu den Spitzenspringern aus Norwegen und Polen. An Nummer 3 gesetzt flog dann Bronzemedaillengewinner Markus Eisenbichler trotz starkem Rückenwind 230 Meter weit. Er brachte die DSV Adler erstmals in Führung. Und bei Weltmeister Karl Geiger pokerte der Bundestrainer sogar, verkürzte den Anlauf, um Bonuspunkte zu kassieren. Und Geiger flog 238 Meter weit, das bedeutete Bestweite und den Ausbau der Führung nach Durchgang 1. In Durchgang 2 zeigte dann Youngster Schmid eine kleine Schwäche, die seine Teamkameraden fast ausbügeln konnten. Aber am Ende schnappte Halvor Egner Kranerüt bei stark verkürztem Anlauf mit einem Zauberflug auf 234,5 Meter, den Karl Geiger nicht mehr kontern konnte, dem DSV-Quartett die Goldmedaille vor der Nase weg. Norwegen wird Weltmeister vor Deutschland und Polen.
2 Rennen gab es heute noch bei der aktuellen Weltcup-Station im Biathlon, die Männerstaffel und die Verfolgung der Frauen. André Siems.
Zum Abschluss des ersten Biathlon-Wochenendes in Hochfilzen haben die Deutschen mehr oder weniger überzeugt. In der Staffel hat sich die Mannschaft von Bundestrainer Marc Kirchner Platz 3 erkämpft. Erik Lesser war in der Loipe recht fix unterwegs. Roman Rees, der als Zweiter auf die Strecke durfte, blieb am Schießstand fehlerfrei. Benedikt Doll hatte beim Stehendanschlag keine Probleme und Schlussläufer Philipp Horn machte das Podium perfekt. Rang 3 für Deutschland hinter Schweden und Norwegen. Die Biathletinnen durften im Verfolger ran und eine war hinterher nicht ganz mit sich zufrieden, Franziska Preuß. Die Sprint-Dritte von Hochfilzen musste leider 3-mal in die Strafrunde und wurde 8. Denise Herrmann kam wieder mal mit dem Schießstand nicht klar, 4 Fehler insgesamt, damit kam sie nicht mal in die Top 20 beim Sieg der Norwegerin Marte Olsby-Reuseland.
Der Niederländer Max Verstappen hat das letzte Formel-1-Rennen dieser Saison gewonnen. Volker Hirt.
Die letzte Top-Leistung der Saison war wie eine Kampfansage für die nächste. Souverän, ohne Probleme, ungefährdet, steuerte Max Verstappen seinen Red Bull von der Pole Position als Erster ins Ziel, ohne je die Führung verloren zu haben. Die Mercedes waren chancenlos. Die Fahrer meldeten Probleme mit der Balance, kamen trotzdem auf die Positionen 2 und 3. Valtteri Bottas vor Weltmeister Lewis Hamilton. Ferrari blieb sich den Debakel-Ergebnissen der Saison treu. Sebastian Vettel wurde 14. hinter Teamkollege Charles Leclerc.
Kein Wort übrigens heute zum Profisport bei der Pressekonferenz zu den verschärften Corona-Maßnahmen in Deutschland. Wir reden über das Nichtgesagte in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Dann wieder auch mit Marina Schweizer, meiner Kollegin aus dem Sport. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Einzinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.